Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Inzwischen schon über 400 Folgen und es gibt manchmal solche Situationen, wo ich denke, was habe ich eigentlich die ganze Zeit gemacht? Heute ist so ein Tag, schon tausendmal über alle möglichen kleinen Jobboards gesprochen, irgendwelche Startups, das will ich jetzt auch gar nicht kleinreden, jedes Unternehmen hat seine Berechtigung, aber es gibt ja ein paar wirklich dicke Fische in unserem Becken rund um HR-Tech, Recruiting und dergleichen und einer der größten Fische, sag ich mal, ist noch nie mal im Aquarium geschwommen. Das ist voll schade, aber heute passiert es und ehrlicherweise lag das vielleicht auch mit an mir. Ich freue mich total, dass heute Frank Henskens am Start ist. Die meisten von euch werden ihn kennen. Er ist Managing Director bei Indeed, kennt sich bestens mit Technologie aus, mit HR-Tech. Er hat eine Vergangenheit in der Szene, war auch mal bei der Konkurrenz, auch der großen Konkurrenz, da könnt ihr euch den Namen jetzt denken. Und ich freue mich erstmal, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Frank.
Ja, danke, Gero. Ich freue mich auch super, endlich mal in deinem Podcast vertreten zu sein.
Ja, das ist für mich auch echt ein Highlight. Du, erzähl doch einfach mal, wie deine Reise eigentlich war in die Position, die du jetzt ja auch schon eigentlich ziemlich lange hast. Ne? Du bist ja seit 2013, wenn LinkedIn nicht lügt, bei Indeed und hast aber vorher natürlich schon ein paar andere Stationen in deinem Berufsleben gehabt. Wie ist das gekommen? Wie bist du bei Indeed gelandet?
Ja, ich kannte den Gründer von Indeed, den Ronnie Cahan, den habe ich so Ende der 2000er Jahre kennengelernt, weil der wollte immer mal wissen, wie denn der deutsche Recruiting-Markt so funktioniert. Zu dem Zeitpunkt konnte ich ihn allerdings noch nicht so viel sagen, weil ich damals, wie gesagt, bei der Konkurrenz gearbeitet habe. Und dann sind wir so in Kontakt gekommen und als er gehört hat, dass ich verfügbar bin, hat er gesagt, hör mal, willst du nicht bei Indeed anfangen? Willst du nicht das deutschsprachige Geschäft aufbauen? So, und so bin ich dann irgendwie zu Indeed gekommen.
Jetzt muss man natürlich da sagen, du hattest bei der Konkurrenz nicht so eine ganz kleine Rolle, sondern eigentlich eine ganz große Rolle. Und dann kommt da so ein US, vielleicht damals noch Startup, ich habe keine Ahnung, wie groß Indeed damals in den USA schon war, und sagt, ey, hast du nicht Lust, hier Deutschland aufzubauen? Hast du da lange überlegt oder war das so eine spannende Herausforderung, dass du gesagt hast, ey, das darf ich mir echt nicht entgehen lassen?
Ja, ich war ja bei der anderen großen Seite, auch in Düsseldorf übrigens, da war ich 10 oder 11 Jahre, war da auch Vorstand des Deutschen Geschäfts verantwortlich. Ich bin aber nicht direkt von, ja, ich kann den Namen ja nennen, von Stepstone zu Indeed gegangen, war ein Jahr dazwischen und da passte das dann auch mit der Zeit und zu meiner Zeit bei Stepstone haben wir schon immer den Markt analysiert und gesehen, wer kann denn überhaupt in diesem Marktsegment im Active oder Passive Jobseeker-Bereich relevant sein oder ist relevant. Und da kam schon 2009, 2010 war damals bei uns auch schon Indeed als ja neue Hidden, würde ich nicht sagen, als upcoming
Rising Star
abzusehen. Und von daher war mir das Potenzial, das Indeed hat, durchaus bewusst. Und ich fand das eine super spannende Aufgabe und habe gesagt, okay, Indeed wird sowieso erfolgreich werden und dann bin ich doch lieber dabei.
Ja, schlauer Move, bist ja immer noch dabei. Und wenn man dich so erlebt, was vor kurzem auf dem Embrace Festival hast du ein bisschen berichtet, da hat man auch nicht den Eindruck, dass du in irgendeiner Form gelangweilt bist oder denkst so, naja, mehr als 10 Jahre reicht jetzt auch. Also jedenfalls kommt es nicht so rüber. Du scheinst immer noch verdammt viel Spaß zu haben. Ist das die richtige Deutung?
Ja, also jetzt macht's mir erst richtig Spaß. Also ich habe auch mal einen Spruch gemacht. Ich bin jetzt seit 24 Jahren in dem Segment unterwegs und haben immer drüber gesprochen, Recruiting soll strategisch werden, uninteressant werden, demografischer Wandel kommt. Aber ehrlich, viele Jahre war das immer relativ ähnliches, gleiches Geschäft und so seit 4, 5 Jahren geht aber richtig die Post ab. Und Unternehmen spüren auf einmal den Schmerz, Kandidaten zu finden. Vorher war das eher theoretisch, da war das auch in den obersten Chefetagen.
Kein Thema, genau.
Gar kein Thema, überhaupt kein Thema. Da haben wir immer gesagt, Recruiting muss strategisch werden und es wurde es nicht. Und jetzt wird's. Und deswegen machen wir das jetzt umso mehr Spaß.
Ja, ich glaube, da geht's uns sehr, sehr gleich. Ich bin ja auch schon ein paar Jährchen in dem Markt und hätte mir das einer früher gesagt, 24 Jahre, 25 Jahre später machst du immer noch das Thema, aber hast mehr Bock denn je, hätte ich wahrscheinlich negiert damals. Aber es ist ja so. Wir haben eine ganz spannende Marktentwicklung. Endlich werden die Szenarien so nach und nach Realität, über die wir natürlich in der Branche schon lange reden. Demografie ist ja jetzt nicht vom Himmel gefallen, sondern schon seit vielen Jahren absehbar. Ähnlich wie Digitalisierung war auch klar, dass sich das immer weiter dreht. Aber jetzt ist es in der Tat, denke ich, in den allermeisten Unternehmen Top 3 auf der Agenda. Und zwar nicht auf der HR-Agenda, sondern insgesamt auf der Agenda. Wie komme ich an Menschen? Wie halte ich Menschen im Unternehmen? Und das macht natürlich wahnsinnig viel Spaß. Wenn wir jetzt so vorspulen und einmal auf die Situation im Sommer 2024 schauen, ein Marktumfeld, was nicht ganz so astrein ist, wie wir beide das jetzt gerade so suggeriert haben, ne? Also ich würde sagen, die Jahre 19, 20, 21 bis Q1, also eigentlich so ungefähr, bis Putin sich überlegt hat, ich falle in die Ukraine ein. Die waren ja großartig. Also wer da in der Szene kein Geld verdient hat, der hat irgendwie gar nicht verstanden, um was es geht. Jetzt erleben wir natürlich gerade so eine Phase, die von Volatilität geprägt ist, aber auch mit Effekten, die man so, glaube ich, noch nie hatte. Also Layoffs auf der einen Seite in großer Zahl in einigen Unternehmen, gleichzeitig immer noch irre viele Stellenausschreibungen, gleichzeitig Indizes, die doch recht positiv sind. Also ich schaue, was ihr so veröffentlicht. Ich schaue aber auch beispielsweise Hays Fachkräfteindex oder Hey Job Index. Wenn man sich diese ganzen Indizes anschaut, stellt man ja fest, ja, wir sind ein bisschen schlechter unterwegs als, sagen wir mal, 22, 21, 20. Aber wenn ich alle Jahre davor nehme, dann ist das Niveau deutlich eigentlich über allen Jahren davor. So würde ich das gerade beschreiben. Also es ist eine gewisse Ernüchterung da und trotzdem wird an vielen Stellen eingestellt. Wie schaust du auf den Markt im Sommer 24 und was glaubst du, wieso die nächsten anderthalb Jahre verlaufen werden?
Also ich kann auch nur eine Zahl nennen. Wir haben im Moment 25% mehr offene Jobs als vor der Pandemie. Und ja, Damals war es auch schon nicht schlecht. Wir sehen im Moment, dass sich der Arbeitsmarkt etwas von der wirtschaftlichen Entwicklung abgekoppelt hat. Das kommt durch den demografischen Wandel, durch eine Lücke. Aber wir haben natürlich auch große strukturelle Veränderungen in der Wirtschaft und auch in Jobprofilen. Also wenn du siehst, klassische deutsche Industrie, Automobilzulieferer, Automobilhersteller, Maschinenbau, das war immer der Treiber der Wirtschaft. Und da schlägt sich natürlich auch ein struktureller Wandel durch. Einmal, wenn es geht Richtung E-Mobilität, aber auch andere Technologien, dann spielt da natürlich auch globale Schwächen in China und so weiter in anderen Ländern eine Rolle. Das betrifft uns auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite werden ganz neue Profile gefragt. Also zum Beispiel in diesen Bereichen mehr Richtung Elektrotechnik, Elektromobilität anstelle klassischen Maschinenbau. Aber wir sehen auch, dass sich die Wirtschaft an sich geändert hat. Wir wandern im Moment eher in den Dienstleistungsbereich. Also die offenen Positionen, die wir sehen, wo wir auch weiterhin sehr hohe Nachfrage sind, ist nicht mehr unbedingt nur der Softwareentwickler, sondern das geht in ganz andere Bereiche rein. Also ein Healthcare-Bereich, also Altenpflege und so weiter und so fort, aber auch Fahrer jeglicher Natur. Wirklich alles, von Lokomotivführer, LKW-Fahrer bis zum normalen Fahrer. Also es gehen im Moment Profile hoch, die früher gar nicht so gefragt waren. Andere gehen etwas runter. Und auch, saß im Blick in die Zukunft, wir haben immer das Thema Softwareentwickler gehabt, IT. Da kommt natürlich die Frage KI rein. Inwieweit werden gerade solche Berufe betroffen werden? Und werden das noch die Engpassberufe in der Zukunft sein? Und das ist natürlich die große Frage, wo geht's darin? Ich glaube, man kann schon einige Trends absehen. Und im Großen und Ganzen, das, was wir eben gesagt haben, das ist spannend, weil das ist ein Wandel da. Der Markt hat sich in den letzten 1-2 Jahren wesentlich stärker verändert und gedreht, als es in den ganzen 20 Jahren vorher gemacht hat. Auch Anforderungen in Unternehmen, sei es Homeoffice und so weiter, flexible Arbeitszeiten, Frage nach Forderungen nach 4-Tage-Woche. Auf der anderen Seite sagt die Politik, 6-Tage-Woche braucht die Wirtschaft. Wir befinden uns in einem Spannungsfeld. Das hat es so noch nie gegeben.
Ja, absolut. Also ich glaube, was relativ klar ist, wobei mir im Moment nicht ganz klar ist, wo der große Wandel, die große Stabilität im Sinne von die Makroökonomie beruhigt sich wieder etwas und wir erleben wirklich einen durchgehenden Wirtschaftsaufschwung, woher das kommen soll. Dass die Wirtschaft ja immer so ein bisschen wellenförmig verläuft, ist, glaube ich, klar. Und dass die Profile sich verändern, so wie du das gerade skizziert hast. Wenn man so ein bisschen nach vorne schaut, bin ich eigentlich recht optimistisch, zumindest was unsere Zunft angeht, dass die Themen weiterhin eine sehr große Relevanz haben und dass das durchaus Marktwachstum auch da ist. Das spürt man jetzt gerade vielleicht unterm Strich nicht immer. Wenn man dann jetzt hinschaut, wie verändert sich eigentlich dann das eigene Business? Interessiert mich natürlich, wenn du so auf Indeed schaust in den letzten 11 Jahren, die du das begleitest, aufbaust, sehr erfolgreich aufbaust. Was sind da die Themen, die euch jetzt gerade total beschäftigen im Produkt? Ich nehme an, KI ist natürlich hier auch kein Fremdwort. Was sind da die großen Entwicklungen, an denen ihr gerade arbeitet, über die du vielleicht reden magst? Es wird ja auch welche geben, die du vielleicht gar nicht erzählen willst.
Also neben den wirtschaftlichen Entwicklungen, die es gibt, also andere Zielgruppen, weil ich fand das interessant, was du eben gesagt hast, für unsere Zunft sehe ich die nächsten Jahre, die nächsten 10 Jahre, gerade in Ländern wie Deutschland, eigentlich sehr positiv. Mhm. Weil wir werden so ein Problem mit dem demografischen Wandel bekommen. Das haben viele, glaube ich, realisieren das nicht wirklich, was da auf uns zukommt. Und das ist, für uns ist es gut, für die Wirtschaft ist es eine große Herausforderung. Aber auf den Punkt, was beschäftigt uns bei Indeed natürlich, ist es der technologische Wandel, der jetzt auch in den nächsten Jahren noch schneller werden wird. Also ein Thema ist halt KI. Wie stellt sich KI zum Beispiel bei uns dar? Es geht um Matching. Es ist wirklich, wie bekomme ich ein besseres Matching hin? Auch beim Active Sourcing, das heißt ein Kandidat, der sich nicht bewirbt, sondern angesprochen werden möchte. Und da gibt es sehr viele neue Möglichkeiten, das Ganze besser zu machen. Wir haben halt ein neues Produkt wie zum Beispiel Smart Sourcing, wo wir KI einfließen lassen und wo wir Stellenanzeigen mit Lebensläufen der Datenbank matchen. Das hört sich immer ganz einfach an, haben wir früher doch auch schon gemacht, haben wir doch schon vor 20 Jahren gemacht. Aber das sieht heute natürlich dank KI ganz anders aus. Da spielen ganz andere Kriterien eine Rolle, so dass wir wirklich den nur noch Kandidaten vorschlagen, die auch wirklich auf diese Stelle passen und Interesse daran haben.
Ich habe so für unser Unternehmen, Embrace, so ein Mission Statement im Grunde, warum tun wir das, was wir tun? Ich glaube, das kannst du wahrscheinlich in anderen Worten für Indeed genauso sagen. Ich glaube halt daran, dass jeder Mensch den bestmöglich passenden Job und Arbeitgeber verdient. Also es geht wirklich um die Passung und es geht immer mehr um Individualität, die früher gar nicht so eine große Rolle gespielt hat. Ne? Jedenfalls, wenn du Arbeitgebermärkte hast und immer genügend Bewerber hast, dann kannst du natürlich durchaus es dir leisten, nicht auf die individuellen Bedürfnisse, Anforderungen, Wünsche Rücksicht zu nehmen. Und ich glaube, das verändert sich im Markt halt auch sehr stark. Und meine Wahrnehmung ist, dass viele Arbeitgeber das zwar verstehen, dass es einen Fachkräftemangel gibt oder vielleicht sogar einen Arbeitskraftmangel, aber nicht wirklich kapiert haben, was das am Ende bedeutet in der Gewinnung von Mitarbeitenden, aber auch in dem ganzen Thema Leadership. Und ich bin mir relativ sicher, ich weiß es nicht, wir haben da nicht im Vorgespräch drüber gesprochen, das wirst du auch bei Indeed wahrscheinlich selber merken. Also die Ansprüche der Mitarbeitenden, die werden ja gerade nicht kleiner.
Ja, wir merken das einmal sicherlich bei uns selber, aber auch bei unseren Kunden. Also wir sitzen ja jede Woche mit Kunden bei uns im Unternehmen zusammen. Also bei uns wirklich hier im Office. Nicht nur mal eine halbe Stunde, sondern ganze Tage. Da besprechen wir also Recruiting-Strategien. Das ist genau, was du sagst. Viele haben nicht verstanden, dass wir einen absoluten Kandidatenmarkt leben. Das heißt, früher musste der Kandidat sich bei dem Unternehmen bewerben und sagen, wieso er oder sie bestpassend für diesen Job ist. Das dreht sich jetzt, hat sich komplett gedreht. Also ich muss mich als Unternehmen auch in die Lage versetzen, dass ich mich bei dem Kandidaten bewerbe und auf den Kandidaten eingehe. Und der Kandidat oder die Kandidatin möchte wirklich einen Job haben, der aus verschiedenen Gründen absolut zu der Person passt. Weil man hat viel mehr Auswahlmöglichkeiten. Deswegen hat sich auch unsere Zunft geändert. Mhm. Früher sehr viele Menschen, die wollten etwas mit Menschen zu tun haben. Und heute siehst du halt sehr viele Marketing- oder Vertriebsspezialisten auch in dem Job. Weil du musst dich halt um einen Kandidaten bewerben. Und das ändert sich.
Oh, zunehmend halt natürlich auch die ganze Datenkompetenz, ne? Also Data Analytics Specialists spielen halt auch in dem, was wir tun, eigentlich eine riesengroße Rolle. Wie spiegelt sich das bei euch im Produkt wieder? Weil vor, ich würde mal sagen, 10, 15 Jahren und in vielen Plattformen auch heute noch, da erkennt man auf den ersten Blick, diese Plattform wurde gebaut in einem Arbeitgebermarkt und soll vor allen Dingen die Unternehmen zufriedenstellen. Ist ja auch naheliegend, weil man über Unternehmen monetarisiert. Aber eigentlich muss man die Plattform so bauen, dass sie die Kandidaten zufriedenstellt, weil ohne Kandidaten kriegst du natürlich in diesen Märkten, in die wir uns jetzt reinbewegen, auch die Unternehmen nicht und damit auch kein Geld. Ist das bei euch so ein Riesenthema, dass ihr sagt, also die Maßgabe muss immer sein, von dem User aus zu denken? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also du triffst es auf den Punkt. Also eines unserer fünf Values ist Job Seeker First, also der Jobsuchende zuerst. Und da siehst du alleine an der Tatsache, dass wir unser Produkt nicht von der Denke, wie kann ich mit Unternehmen Geld machen, aufgebaut haben. Das würde bedeuten, da sind nur Stellenanzeigen auf der Plattform, für die Unternehmen bezahlt haben, sondern wir versuchen, den ganzen Arbeitsmarkt abzubilden. Das heißt, für die Jobsuchenden möglichst großes Angebot an Stellen einmal darzustellen, in dem ich fischen kann. Und da sind halt auch sehr, sehr, sehr viele Anzeigen dafür, die Unternehmen nicht bezahlen. Und dadurch habe ich halt das größte Angebot. Und das war von vornherein unser Motto. Wir müssen das beste Produkt für den Kandidaten machen, weil dann kommt der Kunde, also das so zahlende Unternehmen, hinterher. Das war von vornherein die Idee von Indeed, die ist aber jetzt nicht neu, das haben wir schon immer so aufgebaut gehabt. Aber das ist natürlich auch immer weiter in der Betrachtung, wie kann ich die Plattform besser machen, um für den Jobsuchenden the best place to be sein, um den nächsten richtig guten Job zu finden.
So, es ist Zeit für eine Mini-Werbepause, denn die Trendence Awards 2024 werden zur Learning Journey. Robindro, Ulla und ich haben nachgedacht, wie man die Trendence Awards in diesem Jahr noch besser machen kann. Unsere Idee: aus den Awards wird eine Learning Journey. Wenn du also am 7. November in Berlin dabei bist, wirst du live beim Pitch vor der Jury mit dabei sein. Das bedeutet, du lernst 20 Cases aus der Shortlist der Trendence Awards genau kennen und lernst so auch für deine eigene Arbeit. Das ist aber noch nicht alles, denn du wirst auch mitvoten können und so mitentscheiden, welche Unternehmen die renommierten Trendence Awards 2024 dann mit nach Hause nehmen. Und so wird aus den Trendence Awards deine individuelle Lernerfahrung mit 20 Best Practice Cases rund um Employer Branding, Recruiting und Talent Intelligence. Tickets gibt's ab sofort unter embrace.family/awards. Den Link findest du auch in den Shownotes dieser Saatkorn-Folge. Und damit geht's direkt zurück in die heutige Saatkorn-Podcast-Episode. Weiterhin viel Spaß. Das hört sicherlich auch gar nicht auf, weil am Ende ist ja vielleicht auch so die Frage, du hast eine Jobplattform, ja. Aber was passiert eigentlich, wenn wir fast nur noch passive Kandidaten haben? Speziell da, wo die Engpässe sind, da müssen die Leute ja eigentlich gar nicht suchen. Also warum sollten sie dann auf eine Plattform gehen? Und ich vermute, dieser Gedankengang beschäftigt euch auch sehr stark. Wie kommen wir an diese Leute ran? Was ist dann die Antwort von euch darauf?
Also wir versuchen natürlich auch, die Kandidaten in unsere Lebenslaufdatenbank zu bekommen. Und wir machen sehr viele Werbemaßnahmen dafür, sei es Social Media oder TV-Werbung. Wir haben im Moment in Deutschland an die 3 Millionen Menschen in unserer Lebenslaufdatenbank, so nenne ich das jetzt mal auf Deutsch, unsere Resume-Database. Und dann wollen die natürlich auch angesprochen werden. Weil wir sehen, dass 4 von 10, wir haben jetzt im Juni eine Befragung gemacht unter 1000 repräsentativ ausgewählten Personen zwischen 16 und 65 Jahren in Deutschland, 4 von 10 Personen möchten sich gar nicht bewerben oder ungerne bewerben, werden aber lieber angesprochen. Und wir haben unterschiedliche Gründe gefunden, wieso sie sich nicht bewerben wollen. Einmal, weil sie das zu stressig finden, in den Bewerbungsprozess reinzugehen oder Angst vor einer Ablehnung zu bekommen oder einer Absage. Und das sind so die Hauptgründe. Und natürlich, dieser ganze Prozess ist denen zu ziemlich aufwendig. Sie haben Angst vor einem Bewerbungsgespräch. Sie würden halt lieber angesprochen werden. Und wir haben jetzt das Produkt für jeden Kunden im Endeffekt, wenn du eine Stellenanzeige schaltest und du buchst dieses Smart Sourcing dazu, dann bekommst du automatisch passende Kandidaten aus der Lebenslaufdatenbank hochgespielt, die ein sehr gutes Matching haben zu deiner Stellenanzeige. Also wir matchen die Inhalte aus der Stellenanzeige mit den Daten, die der Kunde, die der Kandidat hinterlegt hat, plus noch ein paar andere Daten, wie zum Beispiel, war der in den letzten 30 Tagen aktiv, wie aktiv ist, wie häufig hat er sich eingeloggt, ist er aktiv, möchte der angesprochen werden. Und natürlich, weil früher haben Unternehmen häufig Kandidaten angesprochen, da passte das Gehalt nicht, da passte die Ausbildung nicht, der Wohnort war zu weit weg und dann hast du natürlich eine hohe Absagequote. Und jetzt werden diese Kandidaten, wo diese Kriterien nicht zutreffen, gar nicht mehr vorgeschlagen. Und darüber erreichen wir natürlich auch wesentlich mehr Passivkandidaten. Der Markt dreht sich, du musst heute beides machen. Und sowohl von Unternehmensseite als auch von Kandidatenseite, wobei Kandidatenseite natürlich heute im Vorteil ist.
Da hake ich nochmal nach, weil also das erschließt sich mir alles, was du sagst. Nur bei Zielgruppen, die besonders im Engpass sind. Ich komme immer aus der alten Denke noch, obwohl das vielleicht nach vorne raus nicht mehr so stimmt, IT-Software. Warum sind davon so wenige auf LinkedIn zum Beispiel, weil sie keinen Bock haben, dreimal am Tag angequasselt zu werden. Ich sag's mal so, wie es ist. Das heißt, warum sollten die dann in die Lebenslaufdatenbank einen Lebenslauf packen? Oder anders formuliert, ich glaube halt, dass die Engpassgruppen das eher nicht tun werden. Da brauchst du wahrscheinlich nochmal andere Strategien. Weil meine Definition von einem passiven Kandidaten wäre wirklich, du musst ihn irgendwie aktiv erreichen, um ihn dann in einen Dialog zu bringen. Wer seinen Lebenslauf irgendwo reinhängt, der suggeriert ja schon mal, also grundsätzlich habe ich Interesse. Habt ihr da auch Überlegungen, also sozusagen noch stärker irgendwie in Sourcing zu gehen und zu überlegen, welche Zielgruppen da besonders nachgefragt sind? Ich gebe dir vielleicht ein Beispiel auch nochmal. Wir hatten 2021 eine Situation, die fand ich frappierend. Wenn ich den Hays-Fachkräfteindex nehme, da lag auf einmal HR an Platz Nummer 1 der nachgefragten Berufsprofile. Ich gehe davon aus, wird bei Indeed nicht anders gewesen sein, dass speziell die Nachfrage nach Recruitern sehr, sehr hoch war. Ist im Moment natürlich nicht so, ne? Hatten wir eben schon drüber gesprochen. Aber viele von denen sind wahrscheinlich in Lohn und Brot und laden jetzt nicht irgendwo einen Lebenslauf hoch. Das heißt, wie kommt man an die dann ran aus einer Indeed-Perspektive?
Also aus unserer Sicht ist es natürlich, wollen wir natürlich schon, dass die ihren Lebenslauf oder zumindest die Kontaktdaten hochladen. Wir haben zum Beispiel im IT-Bereich eine Partnerschaft mit Stack Overflow, dürfte dir auch bekannt sein, wo wir zum Beispiel exklusiv den ganzen Jobbörsenbereich machen. Also wir gehen genau in diese Zielgruppen rein und versuchen natürlich diese Engpassberufe genau auf unsere Plattform zu bekommen mit unterschiedlichen Maßnahmen. Also sei es einmal Stack Overflow, sei es sehr gezielte Social-Media-Maßnahmen. Wir haben Profile, von denen haben wir natürlich extrem viele bei uns auf der Plattform, andere wiederum weniger. Man muss aber auch eins sehen, also dadurch, weil wir schon immer alle Jobprofile bei uns auf der Seite haben und andere hatten halt immer nur die Profile von Unternehmen, wo Unternehmen für bezahlt haben. Für Softwareentwickler hat man immer für bezahlt, aber für einen Fahrer oder für eine Krankenschwester hat früher keiner für bezahlt. Diese Jobs findest du seit 15 Jahren, wenn du in der Suchmaschine googelst, über den organischen Bereich immer über Indeed, weil bei uns waren diese Jobs immer da. Und von daher haben wir da eigentlich auch ein sehr, sehr breites Spektrum, auch von Leuten, die du zum Beispiel auf so Karriere-Netzwerk-Seiten wie LinkedIn oder früher mal Xing auch gar nicht findest.
Finde ich sehr spannend, auch im Kontext dessen, was du eben schon mal sagtest, dass sich ja die Nachfrage nach Profilen sehr stark ändert, auch durch die technologische Entwicklung. Also man darf sich ja wirklich die Frage stellen, ob IT und Programmierung in 10 Jahren, du hast es eben selber gesagt, tatsächlich noch so nachgefragt wird. Die Krankenschwester, würde ich mal behaupten, auf jeden Fall. Und wahrscheinlich der Logistikfahrer auch. Es sei denn, es fliegen dann hunderte von Drohnen hier rum. Das kann ich mir aber irgendwie auch nicht so richtig vorstellen. Ja, ganz spannende Entwicklung auf jeden Fall. Wenn du versuchst, mal so einen Blick nach vorne, also wirklich 10 Jahre, ist das dann überhaupt noch so, dass es Plattformen geben muss? Ich denke auch immer über Web3, Blockchain nach. Wem gehören die Daten eigentlich? In einer perfekten Welt würden ja die Bewerberdaten mir gehören, abgesichert und verifizierbar durch eine Blockchain-Anwendung. Und ich entscheide, welchem Arbeitgeber ich die freigebe. Und der kann von mir aus auch eine Auktion machen. Und dann gebe ich die Daten halt an den frei, der am meisten zahlt. Hört sich jetzt im Moment vielleicht noch ziemlich bescheuert an. Aber who knows what happens? Beschäftigt ihr euch mit solchen Szenarien, wenn ihr über die Zukunft nachdenkt?
Wir beschäftigen uns mit Szenarien wie zum Beispiel Cost per Hire. Du weißt ja selber, du hast ein Post and Pray, also in Deutschland Ansatz, wo noch immer ein Fixpreis für eine Anzeige gezahlt wird. Und da kannst du darauf hoffen, dass da was kommt. Wir haben 2013 hier CPC eingeführt, ja. Also Cost per Click. Also wenn jemand auf die Anzeige klickt, sagen wir, das ist hoffentlich ein Schritt weiter. Das nächste ist dann Cost per gestartete Bewerbung, weil wir nicht immer durchtrecken können, ob die Bewerbung zu Ende gegangen ist. Das ist der Schritt, den wir jetzt im 1. April, Anfang des Jahres eingeführt haben. Irgendwann wird es Cost per Hire gehen. Das ist so von der Geschäftsmodellsicht von Unternehmen her betrachtet, vom User her betrachtet. Ich kann mich daran erinnern, dass mein ehemaliger CEO bei StepStone mir 2006 oder 2007 gesagt hat, Frank, die Stellenanzeige ist tot, die wird es 2 oder 3 Jahre nicht mehr geben. Die ist noch immer relevant und da sind wir jetzt 16, 17, 18 Jahre später. Ich glaube trotzdem, dass sich jetzt über KI sehr viel entwickeln wird und dass wir Profile von Menschen besser, von Kandidaten besser auslesen und die mit dem von Unternehmen besser, wesentlich besser gematcht wird, aber auch persönliche Interessen da hineinfließen, Zukunftspläne hineinfließen, Bedürfnisse einfließen werden und ob das eine Blockchain ist oder wie auch immer, ich glaube, dass es noch immer Plattformen lange geben wird aber da wird sich in den nächsten Jahren durch KI gerade in der Kommunikation, wie kommuniziert der Kandidat mit dem Unternehmen, wird er mit einer KI kommunizieren, weiß er manchmal, ob er mit einer KI oder mit einem Menschen kommuniziert? Da wird sich sicherlich in den nächsten 5 Jahren schon viel ändern und in den nächsten 10 Jahren. Aber irgendwo wird der Mensch am Ende des Tages auch aufeinandertreffen wollen, sich kennenlernen wollen und dann der persönliche Kontakt eine Rolle.
Ja, das war eine Frage, die ich dir ohnehin noch stellen wollte. Also ich bin da fest von überzeugt, dass am Ende ja Menschen eine Entscheidung für Menschen oder auch gegen Menschen treffen. Dann kann ich mir jetzt vorstellen von der Chemie, dass wir zusammenarbeiten. Das wird mir schwerfallen, die Entscheidung zu treffen, wenn wir nicht einmal zusammen, vielleicht sogar im gleichen Raum gesessen hätten. Vielleicht auch Videointerview, ja, wird vielleicht auch gehen. Aber rein das über eine KI abwickeln, zumal, man muss ja davon ausgehen, wenn die Unternehmen diese Waffen in Anführungsstrichen haben, haben die Kandidaten die natürlich auch. Ne? Also ob der Recruiter dann weiß, ob er in dem Moment tatsächlich mit dem Kandidaten chattet, ist ja durchaus auch eine berechtigte Frage.
Ja, da bin ich voll bei. Das wird auf jeden Fall bei den einen oder anderen jetzt schon der Fall sein. Und ich glaube, das hängt aber auch von einem Berufsprofil ab. Ja. Also jemand, der introvertierter Softwareentwickler ist, wenn es den dann noch gibt, der gibt sich wahrscheinlich eher damit zufrieden. Aber wenn du im Job bist, wie in unserem Job, spielt der persönliche Kontakt eine viel größere Rolle. Es hängt auch sehr viel von Berufsprofilen ab. Aber am Ende des Tages ist das Menschen am wichtigsten. Wir sind soziale Wesen und wollen mit anderen Menschen zusammenarbeiten und dieser Faktor wird immer da bleiben.
Ja, das glaube ich auch. Vielleicht noch mal einmal so ein bisschen Schlenker, weil unser Talk hört sich wenig überraschend bei zwei Leuten, die Bock auf HR-Tech haben, hört sich so positiv an in vielerlei Hinsicht. Aus dem Vorgespräch weiß ich, du machst dir dennoch Sorgen und die teile ich rund um das ganze Thema Standort Deutschland, Produktivität. Vielleicht können wir da auch nochmal kurz so ein bisschen drauf gehen. Man könnte ja naiv jetzt denken, ja, ist super, ne? Also rosarote Zeiten für Arbeitnehmer brechen an. Individuell betrachtet, die Wahrscheinlichkeit, dass man, wenn man gut qualifiziert ist oder passend qualifiziert ist, arbeitslos wird, wird zunehmend geringer. Aber wenn man dann schaut, wie sich Deutschland im Moment so auch im Vergleich schlägt, dann kann man ja doch ein bisschen Sorgen bekommen. Wie schaust du darauf?
Ja, also wir haben, also positiv bin ich für unsere Branche, für unser Land als Volkswirtschaft und Wohlstand für die Gesellschaft, auch Wettbewerbsfähigkeit sehe ich das etwas kritischer. Also ich bin, schätze mal so 50% meiner Zeit mit Kollegen in anderen Ländern beschäftigt, also USA, Japan, Indien. Gestern noch zusammengesessen mit Kollegen aus Australien, Indien, UK und in USA. Und in manchen Märkten ist man vielleicht auch etwas hungriger, also auch etwas erfolgsorientierter. Wir haben natürlich sehr viele Errungenschaften, die ich auch nicht missen möchte. Aber wenn ich Diskussionen mitbekomme, die berechtigt sind, wenn ich sage, ich 4-Tage-Woche ist gut, jedem absolut, kann jeder verstehen. Auf der anderen Seite haben wir dann die Politik, die sagt, wir müssen eigentlich 6 Tage arbeiten. Das matcht sich dann überhaupt nicht. Also nur, wenn jeder weniger arbeitet, dann werden wir auch zum Beispiel weniger Stunden in der Kita zur Verfügung haben. Das heißt, ich kann mein Kind nicht mehr in die Kita bringen, weil ich keinen Platz habe oder muss es früher abholen oder an einem Tag mal überhaupt zu Hause lassen. Das sind halt Faktoren. Wenn jeder weniger macht, haben wir weniger in der sozialen Infrastruktur zur Verfügung. Das können Lehrer sein, die ausfallen, Stunden, die ausfallen, Lokführer, die nicht da sind. Also wir können nicht alle nur weniger arbeiten und dann erwarten, dass wir den gleichen Wohlstand haben. Das wird nicht funktionieren. Aber dass jemand sagt, Work-Life-Balance, ich will nicht so viel arbeiten, kann ich verstehen, ist überhaupt kein Thema. Aber als gesamtwirtschaftliche Perspektive müssen wir eigentlich die Produktivität steigern und nicht senken. Wenn wir die senken, haben wir im Vergleich zu anderen Ländern ein Problem und das wird eine Auswirkung auf unseren Wohlstand haben. Und das darf man nicht vergessen. Und Wohlstand heißt auch, Bildung muss zur Verfügung gestellt werden, Services müssen zur Verfügung gestellt werden. Der Klempner soll in 3 Wochen kommen und nicht in 3 Monaten, so dass ich mir ein YouTube-Video selber lernen muss, wie ich das mache. Das ist alles in Gefahr. Und ich kann eigentlich als Volkswirtschaft auch nur wachsen. Und unseren Wohlstand können wir nur beibehalten, wenn wir auch wachsen. Dafür muss ich arbeiten. Das wird nicht durch weniger Arbeit passieren.
Eigentlich ist die Zeit schon eigentlich rum, ehrlicherweise. Ich versuche immer bei 30 Minuten zu bleiben, aber das ist gerade sehr interessant. Ich würde gerne ein Thema, was sehr groß ist, nochmal kurz anschneiden, nämlich Thema qualifizierte Zuwanderung. Also ich glaube, es ist relativ klar, wir brauchen das dringend. Das Thema ist komplex natürlich irgendwie politisch. Und trotzdem müssen wir, glaube ich, eine sehr große Offenheit mitbringen. Jetzt seid ihr natürlich als Plattform durchaus auch prädestiniert, darüber euch Gedanken zu machen, gerade weil ihr so eine internationale Aufstellung habt. Gibt es dabei in die Diskussion, wie man vielleicht diese Themen mit eurer Technologie, mit eurem Produkt untermauert und vielleicht dabei hilft, dazu beizutragen, dass das funktioniert?
Also wir, ich glaube, wir sind weltweit die größte Plattform, 60 Ländern, 28 Sprachen unterwegs. Ich habe im Moment ganz andere Diskussionen. Wir können das als Plattform liefern, das ist überhaupt nicht die Frage. Es sind aber Unternehmen, die in vielen Fällen nicht wirklich dafür aufgestellt sind, das zu machen. Das ist natürlich ein Bürokratiethema in Deutschland, das mal aside, aber auch dass man willens ist, es zu tun. Ich gebe dir ein Beispiel, ich war in einem der größten Logistikzentren, die es in Deutschland gibt. Da muss man schwere Pakete auf Bänder stellen und es wird Mindestlohn bezahlt. Harte Arbeit, Mindestlohn. Das kannst du nicht ganz automatisieren, bekommt auch ein Roboter nicht hin, weil das mal ein Paket 30 Kilo, das nächste 20 Gramm, 200 Gramm, 3 Kilo, 5 Kilo, unterschiedliche Größen, Formen und so weiter. Auf der Fläche, das heißt, die den harten Job am Band machen, sprachen weniger als 10%, also über 90%, kein Muttersprache Deutsch, um das mal so zu sagen. Sprache Nummer 1 war Farsi, Sprache Nummer 2, glaube ich, Französisch. Weil das halt Migranten aus afrikanischen Ländern sind, ehemalige französische Kolonien. Reine Muttersprachler Deutsch würde unsere Logistik nicht funktionieren. Und wir haben dann auch die Frage gestellt, was braucht ihr denn von uns? Weil wir liefern die meisten der Kandidaten. Ja, wir brauchen mehr Kandidaten, die sehr gut Deutsch sprechen. Da habe ich gesagt, das werden wir nicht können. Ja. Ich sage, wieso braucht ihr denn die? Da gab es bestimmte Gründe. Sag ich, ihr müsst euch ändern, ihr müsst euch umstellen. Wir können euch diese Kandidaten nicht liefern, weil die gibt es nicht. Ohne Migration wären wir in Deutschland von der Infrastruktur her nicht fähig, das zu stemmen, was wir im Moment haben. Wir würden zusammenbrechen in vielen Bereichen. Und darüber, da sollte man sich im Klaren sein. Und das wird sich auch noch mehr in die Richtung entwickeln, dass wir Fachkräftezuwanderung brauchen, aber nicht nur Fachkräfte, sondern Arbeitskräftezuwanderung.
Also das ist, finde ich super, dass du das so klar ansprichst. Ich sehe das ganz genauso und es ist halt ultra bequem, sich immer hinter der Politik zu verstecken. Ne? Die muss ja auch ihre Hausaufgaben machen, ganz klar. Aber ich glaube, die Wirtschaft tut auch noch nicht das, was sie eigentlich tun müsste, um der Problematik Herr zu werden. Und ich glaube, dabei lassen wir es jetzt mal bestehen, weil da kann man jetzt eine eigene Podcast-Folge zu machen. Vielleicht machen wir irgendwann mal Teil 2. Allerletzte Frage, die ich an dich habe. Saatkorn hat den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Gibt es irgendwas, ein Erlebnis, ein Gespräch, irgendwas, was du in letzter Zeit erlebt hast, wo du sagst, ey, das hat mich echt zum Nachdenken gebracht? Das teile ich hier mal.
Ich war, muss ich eine Sekunde überlegen, ich war bei der OMR, also Online Marketing Rockstars in Hamburg, haben wir eine Masterclass gehabt und da ging es auch um Integration, das Thema, was wir gerade angesprochen haben. Und ich bin dann in so einer Breakout-Session gewesen und dann hat eine Dame, die hatte ein Migrations-, ich weiß nicht mal, ob es Ecuador oder sowas war, und sprach gutes Deutsch, aber mit einem Akzent. Und sie hat mir dann ihre Probleme beschrieben, die sie wirklich auf dem Arbeitsmarkt hat. Und sie sagt, Frank, das ist, was du eben beschrieben hast. Das war so ähnlich wie das, was ich gerade gesagt habe. Sagt sie, das trifft absolut zu. Und dann habe ich sie vorne auf die Bühne geholt und dann hat sie in der Masterclass dann auch nochmal ihre Problemstellung dargestellt. Und sie ist danach auf mich zugekommen und hat gesagt, ja, super, super lieben Dank, dass du mir die Bühne gegeben hast. Und das Sprachrohr gegeben hast. Und das fand ich einfach sehr rührend. Und ich glaube, wir sind selber nicht die Betroffenen, du nicht, ich nicht. Wir sind Muttersprachler Deutsch, wir leben in unserem eigenen Land, hier sind viele aus anderen Ländern, die hier kommen. Und dafür, da müssen wir auch an der Inklusion arbeiten und eine Willkommenskultur haben, darstellen. Für uns ist es einfach, für alle anderen ist es schwer.
Absolut. Dem ist nichts hinzuzufügen. Finde ich super, auch als Inspiration zum weiter nachdenken und diskutieren. Du, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir 30 Minuten Zeit für Saatkorn genommen hast. Genau gesagt sogar 36.
Ja, Gero, hat mir auch super viel Spaß gemacht und bis bald mal wieder.
Alles klar, bis dann. So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist und du Interesse an Recruiting, Retention und HR Tech generell hast, dann abonnier doch jetzt meinen Saatkorn Newsletter. Jeden Sonntag gibt's dann ab sofort alle Saatkorn Podcasts und Artikel der kommenden Woche direkt in dein Postfach. Link dazu in den Shownotes. Und jetzt habe ich noch einen zweiten Tipp. Wenn du Interesse an Innovation hast, ja, die gibt's en masse bei den Trends Awards powered by Embrace. Am 7. November 2024 werden in Berlin die diesjährigen Awards live on stage vergeben. Wenn du wissen willst, was rund um Employer Branding, digitales Recruiting oder Talent Intelligence der heiße Scheiß ist, dann besorg dir jetzt dein Ticket oder noch besser, reich dein cooles HR-Projekt jetzt ein und gewinne selbst einen Award. Auch dazu alle Infos in den Shownotes.